Missing Link Original.
Herzlich willkommen oder auf Arabisch Ahlan wa Sahlan. Mein Name ist Karim El Gohari und das ist mein Podcast Nahost, nah dran. Eine Art Orient Express mit der Endstation Wirklichkeit. Die arabische Welt mal mit dem Weitwinkel analysiert, mal reingezoomt, aber immer auf Augenhöhe. Heute geht es in meinem Podcast Nahost, nah dran wieder um ein Stück nahöstliche Zeitgeschichte, diesmal mit einem österreichischen Zeitzeugen. Es geht um bis zu diesem Zeitpunkt größten Akt der Luftpiraterie im September 1970. Damals haben mehrere Kommandos der Volksfront zur Befreiung Palästina, der sogenannten PFLP, das war damals ein Teil der palästinensischen PLO, am 6. September 1970 gleich 4 Passagierflugzeuge in ihre Gewalt gebracht. Und in einem dieser Flüge, dem TWA-Flug 74 von Frankfurt nach New York, damals mit 145 Passagieren und 10 Crewmitgliedern, saß mein heutiger Gast, der Oberösterreicher Franz Zauner. Servus Franz, das war ja wirklich ein Sprung ins kalte Wasser damals. War das dein erster Flug tatsächlich damals?
Ja, zunächst einmal danke für die Einladung. Bist du schon angesprochen, was es war, mein erster Flug. Und der sollte eigentlich von Frankfurt nach New York gehen und bin allerdings nicht in diese Richtung geflogen, dann Richtung Südost. Aber die Überraschung hat gleich begonnen in Frankfurt am Flughafen beim Check-in. Ich konnte erste Klasse reisen. Ganz überraschend, erste Klasse.
Die haben dich abgegradet sozusagen, ja?
So ungefähr. Mhm. Und nur mein erste Klasseplatz hat sich nachher als negativ herausgestellt, nachdem der Entführer dann ungefähr 2 Meter vis-à-vis von mir gestanden ist, mit rechter Hand eine Pistole und linker Hand eine Handgranate.
Da kommen wir gleich dazu.
Ja.
Also du bist da eingestiegen in Frankfurt, bist abgegradet worden, saß dann da in der Business Class vorne, weil es hinten alles überbucht war.
Genau.
Und dann ist eben die Entführung losgegangen, das erzählst du gleich, wie das war, weil ich will nochmal zurückkommen, was ein bisschen Hintergrund geben, was das eigentlich für eine Entführung war, was da damals wirklich passiert ist. Denn neben deiner Maschine ist ja auch ein Swiss Air Flight 100 von Zürich nach New York entführt worden. Damals, der auf dem Weg war von Zürich nach New York und schließlich ein Pan Am Flug 93 auf dem Weg von Amsterdam nach New York, also alles am gleichen Tag. Und dann gab es noch einen Versuch, eine israelische El Al Maschine zu entführen, der allerdings gescheitert ist damals und mit dem Tod einer der Entführer endete und mit der Verhaftung einer der palästinensischen Frauen damals in der PFLP, die sogenannte Leila Khalid, mhm, zu der wir dann später auch nochmal kommen. Die Entführung, die gehörten alle zu der Volksfront zur Befreiung Palästinas und wollten eigentlich sozusagen, so haben sie dann eben auch später gesagt, mit ihrer Aktion vor allem die Aufmerksamkeit der Welt auf das Schicksal der Palästinenser wenden. 48 Gründung Israels, dann 1967 der 67er Krieg, als eben sowohl das Westjordanland als auch der Gazastreifen und Ost-Jerusalem besetzt worden sind. Und das damals wusste die Welt noch nicht wirklich sozusagen allzu viel von den Palästinensern. Und die Idee war es, Aufmerksamkeit zu bekommen für ihre Sache sozusagen damals. Die PFLP war eine linke Organisation, aber dazu vielleicht dann auch später mehr. Aber erzähl doch mal irgendwie so, du sagst, von all dem hattest du natürlich überhaupt keine Ahnung.
Ja,
du saß da in dem Flugzeug und erzähl einfach mal, wie hat diese Entführung begonnen?
Ja, ich saß erste Klasse, erste Reihe, gemütlich. Neben mir saß eine Berliner Frau, mit der mich schon unterhalten hatte. Und dann über Brüssel, Frankfurt-Brüssel, über Brüssel kam es zur Entführung. Ein Pärchen, die im vorderen Teil der Touristentasse saßen, sprangen dort auf und liefen laut schreiend durch die erste Klasse. Die Frau kam ins Cockpit und der Entführer blieb in etwa diese 2 Meter vis-à-vis von mir stehen mit Handgranate und Pistole.
Hast du in dem Moment schon gewusst, was passiert oder warst du irgendwie überrumpelt?
Also nachdem der vor uns gestanden ist mit Handgranate und Pistole, haben wir uns nur gegenseitig mal angeschaut. Also es rechnet ja niemand im europäischen Raum mit einer Flugzeugentführung. Und das war eine der ersten Aktionen. Und der Entführer schrieb aber: Heinz, wir mussten mit den Händen in die Höhe, und hat uns dann, nachdem die Entführerin über den Bordlautsprecher gesagt, sie sei jetzt unser neuer Kapitän und wir fliegen in ein freundliches Land mit freundlichen Menschen. Da hat in dem Fall der Entführer gewusst, die Frau hat die Piloten in Hand, also sie bestimmt übers Cockpit. Und dort hat er die ersten Passagiere, wir wussten alle, dann nach hinten gehen. Er hat sich diesen Raum der ersten Klasse alles als Freiraum geschaffen, dass ihm niemand zu nahe kommt. Jetzt war es aber so, das Flugzeug war ja voll, bis fast am letzten Platz, sonst wäre er nicht vorn gesessen. Jetzt habe ich dann im Zurückgehen eigentlich einen der letzten Plätze ganz hinten im Flugzeug, habe ich da Platz genommen, weil ein Ehepaar ein Kleinkind auf dem Schoß genommen hat. Jetzt habe ich dann dort einen Platz gefunden.
Also nur, also überhaupt dein erster Flug damals.
Das war mein, ja.
Damals wussten, es gab ja keine Flugzeugentführung. Es war ja wirklich einer der ersten. Damals wusste man nicht, was ist das Flugzeug. Heute würde man natürlich sofort irgendwie denken, okay, das Flugzeug wird entführt. Damals wusste er überhaupt nicht, was das ist oder was hier. Was ist denn damals durch deinen Kopf geschossen in den ersten Minuten?
Naja, bevor ich zu Hause weggeflogen bin und das dann passiert ist, haben wir sie schon unterhalten, dass ab und zu zwischen Flugreiter und Kuba-Flieger entführt wird. Aber mehr nicht. Ich meine, dass sowas passiert, das hat er mit denen auf die Welt nicht gerechnet. Geschweige denn wir als Passagiere da drin. Aber das war dann für mich, es war komplett ruhig. Es hat dann keinen Aufschrei gegeben von irgendwelchen Passagieren. Wir sind dort drin gesessen und haben mitbekommen, die Maschine ist nicht mehr Richtung Westen unterwegs, sondern Richtung Südost, weil einfach die Sonne von der anderen Seite in den Flieger gescheint hat. Und dann war der Flug ruhig, bis dass wir da irgendwann einmal in den Nahen Osten gekommen sind.
Aber da saßen alle still da. Was hast du danach gedacht damals?
Ja, mein Gedanke, also nachdem ich nach Amerika will und in New York einen Anschlussflug gehabt hätte, nach San Francisco, das war der erste Gedanke, ich versäume den Anschlussflug. Aber das ist sowas von nebensächlich, wenn man es genau nimmt. Aber man ist ruhig. Man ist gespannt, was kann passieren, was wird passieren, und denkt nach. Wo geht's hin? Kein Mensch wusste, wohin. Außer, dass es in Richtung Südost geht. Wie wird es weitergehen? Die Frau, die neben mir gesessen ist, bei der Entführung selbst, also die Berliner Frau, die hat zu mir gesagt, ich brauche mich nur an die Familie halten, an sie halten, dann werde ich schon nach New York kommen. Also da waren wir doch der Meinung, wir landen irgendwo, dann gehen wir in ein Hotel und irgendwann am nächsten Tag werden wir ausgeflogen. So ist es aber nicht gewesen.
Aber ich meine, wenn du da fliegst da auf 10.000 Meter Flughöhe wahrscheinlich damals, ne? Und da läuft irgendjemand mit Pistole und Handgranate über den Gang. Da musst du ja auch denken, das kann ja auch schon in dem Moment schiefgehen. Ne?
Das ist richtig. Das Schiefgehen insofern, also da war also gedanklich, habe ich mich mit dem beschäftigt. Also wenn was schief geht, gehen die beiden auch drauf. Also die wollen sicher, dass wir zu Boden kommen, ganz egal wo. Das ist denen, die haben natürlich den Plan B gehabt, nachdem wir dort und dort und dort nicht landen durften. Aber es war bei mir selbst, war es tatsächlich so, ja, nur weil sind wir in der Luft.
Die wollen auch überleben, genauso wie wir.
So ähnlich. Das war, ja, ich selber, ich war ein Alleinreiser da. Völlig ohne Freund, ohne allem, komplett alleine unterwegs. Ich habe natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, mit jemand auszutauschen. Das wird schon gut gehen und so weiter. Das war nicht der Fall. Ich war alleine und habe mit mir selbst fertig werden müssen. Was wird da jetzt kommen noch alles? Das war das.
Und dann seid ihr, wie du sagst, Richtung Südosten geflogen und seid ihr dann übers Mittelmeer und dann seid ihr irgendwann über den Libanon gewesen. Was ist dann passiert?
Ja, wir waren also grundsätzlich über Südfrankreich, Italien, Griechenland. Dann sind wir Richtung Nahen Osten gekommen, in den Libanon. Und in Richtung Libanon haben wir die erste Klasse Passagiere, die wir ja den Sitzplätzen verlassen haben müssen, wieder nach vorn gehen müssen. Das heißt, dort hat es dann geheißen, Vorbereitung für eine Notlandung. Wir mussten alle wieder unsere Plätze einnehmen, die Lehne senkrecht stellen, die Beine kretschen und die Hände in den Kopf niederhalten. Wir sind aber im Libanon nicht gelandet. Also ja, in Beirut.
War damals tatsächlich, also ihr seid da rumgekreist, weil ja, wir libanesischen Behörden keine Landegenehmigung gegeben haben. Die wollten dieses entführte Flugzeug nicht.
Wir sind über den Libanon und dann haben wir Libanon, also Beirut verlassen und sind über Amman gekreist.
Was ja nicht weit weg ist. Das ist ein, das paar, ist Minuten, ein paar Minuten, 20 Minuten Flug
und,
oder so.
Und der Mann von der Berliner Frau, der war ist der Pilot gewesen bei der TWA. Der war in dem Fall privat. Der hat mir immer gesagt, unter uns ist jetzt ein Mann. Also das heißt, jetzt habe ich dann auf einmal gewusst, wo wir eigentlich sind. Unter uns ist ein Mann. Ich meine, ein Mann war genau dasselbe. Wir haben Kreise gezogen über einen Mann. Ja, der König Hussein hat natürlich die Maschine auch nicht.
Der damalige König von Jordanien.
Und ja, dann haben wir auf einmal mitgekriegt, jetzt geht es Richtung Nordost von Amman weg. Unter uns nur mehr gelbe Flächen. Das spricht von oben, was wenn man das sieht. Das ist Sand. Ja, wir sind irgendwo ober der Wüste, sonst ist nichts zu sehen.
Was hast du dir damals gedacht? Hast du gedacht, wo er hinfliegt? Oder?
Wo wären wir noch hin? Es ist ja nicht so, dass man da oben ist und irgendwann, also man denkt schon nach, wie lang kann das Flugzeug eigentlich in der Luft sein? Nur Frankfurt, New York, ja, da.
Ist schon einiges Kerosin im Tank.
Ja, schau. Nur dann war eben unter uns nur Wüste. Und mittendrin in der Wüste hat man auf einmal einen eher weißen Fleck gesehen. Also nicht gelblich wie der Sand, sondern das war eher etwas heller. Die Maschine ist gekreist. Wahrscheinlich hat er dort nur Sprit abgelassen. Und unter uns war dann ein ausgetrockneter See, der sich in der Winterzeit mit Wasser füllt. Und Ende September ist ja das alles vertrocknet. Und dort ist noch nie eine Verkehrsmaschine gestanden. Und die Entführer haben den Piloten gezwungen, da nach
dort. Also, vielleicht dazu sagen, das war ein altes, zur britischen Kolonialzeit, das war ein altes britisches sozusagen Flugfeld für kleine Militärmaschinen.
Ja, ja. Also, damals. Von dem hat man nichts gewusst und auch nichts gesehen. Es war so, dass dort nicht gerade Sand gelegen ist und das war halt eben wieder wie Beton und trocken und hart. Und wir waren immer noch in der Luft. Dann ist die Dunkelheit gekommen und dann hat man auf einmal eine mit offenem Feuer beleuchtete Piste gesehen.
Also die haben Ölfässer angezündet, um zu den Piloten zu zeigen, wo die Landebahn ist.
Ja, die haben in die Ölfässer haben sie unten einen Sand hinein und dann irgendwelche Tücher und das angezündet. Und bei der Landung selbst war die Pistenbefeuerung mit offenem Feuer. Das war diese Ölfässer. Und ja, das war dann dieses Notlandemäßig. Und wie ich mitgekriegt habe, das haben wir Bodenkontakt gehabt, habe ich aufgeatmet, jetzt können wir wenigstens nicht mehr abstürzen. Das war einmal so. Wir haben und sind auf dieser beleuchteten Bahn am Ende, so 45 Grad, hat sich die Maschine dann hingestellt. Die Motoren wurden leiser. Und die PFLP, also die Entführer, die Seite der, die sind dann mit Jeeps und allen möglichen Dingen herangefahren, haben die vordere Tür aufgemacht und haben eine Leiter angelehnt. Dann sind die zwei, das Pärchen, das Entführerpärchen, hat das Flugzeug hochjubelnd verlassen. Die haben ja gejubelt, weil die das vollbracht haben, dass das da Maschine bringen. Es war nicht ganz so einfach. Die zwei haben das Flugzeug verlassen und 10 andere mit Maschinenpistolen sind in den Flieger herein.
Was haben die dann gemacht?
Naja, die haben sich einmal im Flugzeug aufgeteilt. Dort ist natürlich, da ist man ja dann noch mehr fertig gewesen. Das steht zwar am Boden, aber da sind jetzt 10 herinnert mit Maschinenpistolen. Und dann haben wir Einreiseformulare ausfüllen müssen. Am Anfang hat man das nicht kapiert, da sehen wir in der Wüste und so ein Einreiseformular aus. Dort wurde dann gefragt, also Name, Geburtstag, Geburtsort, ob man schon in Israel war, ob man schon in Amerika war, Religion und Beruf und Mädchenname der Mutter. Muss man auch dann nochmal draufkommen, warum der Mädchenname der Mutter, die wollen über Namen, wollen sie ein bisschen außerkristallisieren, wer kommt, in dem Fall aus Israel oder jüdisch.
Ja, jüdische Mutter, ja, jüdischer Name. Ja. Mhm.
Und das Flugzeug selbst ist allerdings von Bombe nach Tel Aviv. In Tel Aviv sind so viele amerikanische Juden zugestiegen, die Ende des Sommers wieder zurück nach Amerika wollten und dann Frankfurt. Jetzt sind natürlich.
Das heißt, der Flug, den du in Frankfurt bestiegen hast, der hat in Bombay eigentlich begonnen und dort sind sehr viele Israelis eingestiegen oder ja, genau die so irgendwie was. In Richtung
und nach Jabot. Diese Dinge sind, haben wir ausfüllen müssen und dann haben sie haben sie Reisepässe alle kassiert. Die haben alle Reisepässe abgenommen. So, jetzt sitzt man da ohne Reisepass. Stockfinstere Nacht im Flieger, ist irgendwann einmal der Strom, geht dann leise, langsam zu Ende. Und was mir letztendlich dann aufgefallen ist, die Reisepässe waren abgefallen. Hat sich eine Bewegung gegeben in den Gang, im Gang Richtung Toilette. Dort haben israelische, aber amerikanische Passagiere, die Doppelstaatsbürgerschaften haben,
Amerikanischen Pass und einen israelischen Pass, ne?
Und die haben die amerikanischen Pässe abgegeben und haben die israelischen Pässe zerrissen und in Toiletten entsorgt. Das war allerdings nicht in der Nacht, das hat dann erst am frühen Morgen dann begonnen, wo die Israelis draufgekommen sind. Die Palästinenser, wir haben ja keine israelischen Passagiere, zumindest sehr, sehr wenig. Da kann was nicht stimmen. Wer dem wahrscheinlich von Tel Aviv gekommen ist. Ja, das sind Dinge gewesen, aber im Vorfeld so, die Nacht war komplett ruhig, also da war nichts. Ich habe nur um 12 Uhr Mitternacht, ob ich da jetzt schlafen worden bin oder munter worden bin, aber ich glaube nicht, dass ich geschlafen habe die Nacht, sicher nicht, höre ich auf einmal eine Stimme eines Kindes, bayerischer Dialekt, der sagt, Papa, schlafen die Soldaten auch jetzt? Ich bin nicht alleine, da gibt's eine Familie, die meine Sprache spricht. Ich habe aber die Familie nie kennengelernt. Nur in der Früh, ja, dann hat man auf einmal, da habe ich allerdings vergessen, dass ja hinter uns, unmittelbar nach uns, eine Swissair gelandet ist.
Also ihr standet am Ende der Landebahn, ne, mit Ende eurer Maschine? Landebahn. In diesem relativ kurzen Landebahn, in dem kleinen Flughafen?
Ja. Da war ein Donnern über uns, da waren wir da noch, und dann haben wir mitgekriegt, da landet ein weiteres Flugzeug. Und diese Maschine ist auf ungefähr 30 bis maximal 40 Meter an unsere Maschine herangekommen. Und der Kapitän in der Maschine, der hat mit allen technischen Mitteln die Maschine zum Stehen gebracht, mit Schubumkehr. Jetzt wird der Staub nach vorne hochgeblasen, in den Scheinwerfern hat es ausgeschaut, das brennt. In dieser Maschine sind die Notrutschen nach außen. Da sind Passagiere gleich über die Notrutschen draußen und dann ist schon geschossen worden. Da haben wir schon die Schüsse gehört, wie sind die anderen, also wie die Leute draußen waren und geschossen haben. Die haben natürlich wieder alle Flugzeug besteigen müssen. Und dann,
es ist niemand zu Schaden gekommen damals.
Es ist niemand zu Schaden gekommen. Ja, es ist dann so. Ja.
Die haben die Leute wieder ins Flugzeug geschickt.
Die Leute haben wieder ins Flugzeug müssen.
Und das muss ja auch, also, auch ein beunruhigender Moment sein, wenn da so eine Maschine auf dich zurollt und du weißt, schafft ihr das noch zum Stehen zu kommen oder nicht?
Du sagst es, wir haben allerdings, weil wir immer 45 Grad gestanden sind, hat man da ein bisschen gesehen. Und ja, aber das Glück, wo ich gesagt habe, wir haben ein ganz, ganz großes Glück gehabt, das haben wir erst am Morgen erkannt. Die steht 30 oder 40 Meter hinter unserer Maschine, hätte der das nicht geschafft. Ja, wahrscheinlich was passiert, was die Palästinenser auch nicht wollten, weil dann wären die zwei Maschinen wahrscheinlich in die Luft geflogen mit den Passagieren. Und so kannst du mal sagen, so. Und wir sind dann alle, also jeder Einzelne ist ziemlich down, ziemlich das mit gewesen. Es hat dann keine ganz großen Konversationen gegeben, weder mit den PLO-Leuten, die da drinnen gestanden. Mir ist immer nur eines aufgefallen. Wenn das Wort Israel gefallen ist, dann sind die PLO-Leute, die da waren, die haben auf einmal auch lautstark zurückgesprochen. Das war dann, aber...
Waren die nervös oder hatten sie das Gefühl, sie haben die Situation unter Kontrolle?
Nein, die waren schon nervös auch. Die waren schon nervös. Es hat sich ja dann so ergeben, dass das ja, man ist schon eine gewisse Zeit zwischen 12 Uhr mittags und den nächsten Morgen im Flieger, weil fast nichts zum Essen ist, hat ja nur die Bordverpflegung ist einmal ausgeteilt worden. Und kleine Getränke, das hat es dann gegeben. Aber, und in der Nacht war es fürchterlich kalt. Man ist da im Flieger gesessen, allerdings so eingeschränkt, eine Kälte, das weiß man ein bisschen, dass in der Wüste so ist. So, und aber gegen 10 Uhr morgens ist das Gegenteil eingetreten. Dann ist die Temperatur nach oben gegangen. Von mir aus waren es irgendwann einmal zwischen 40 und 50 Grad plus.
In der Maschine?
In der Maschine. Ohne Aircondition, ohne alles, ohne Getränke. Das hat man nur mehr für die Kleinkinder und für die älteren Personen. Es sind sehr, sehr viele ältere Personen im Flieger gewesen. Ja, für die. Nur mein Sitzplatz in der letzten Reihe war irgendwann dann wieder mal, hat sich als Vorteil herausgestellt, weil ich bin die meiste Zeit bei der hinteren Tür, die offen war, gestanden.
Die war offen?
Die war offen und habe da gesehen, was sich draußen tut. Nach links, nach vorn, Flugzeug hinter uns und was die Palästinenser da rumsitzen. Dann bin ich dort zum Teil lange Stunden am Boden gesessen und habe das beobachtet, was da ist. Ich habe mir mit niemandem unterhalten, gebraucht, geschweige denn gekonnt. Und habe das alles ein bisschen mitverfolgt, was da jetzt alles läuft. Und ja, die sind immer hin und her gegangen. In der Nacht haben sie die mit Taschenlampe angeleuchtet.
Und also, das war ja dann, glaube ich, so, dass also diese palästinensischen PFLP-Leute waren mit ihren Jeeps, mit aufgebauten Maschinengewehren sozusagen um dieses Flugzeug gestanden. Und in weiterer Entfernung stand die jordanische Armee und hatte sozusagen weiter umzingelt. Und es gab ja auch, die Frage war ja auch, ob es dann wirklich möglicherweise auch eine gewalttätige Befreiungsaktion gibt oder ob die Palästinenser und die Jordanier aufeinander schießen. Das waren ja alles so Dinge, die man damals gar nicht wusste. Ne?
Das haben wir, wie du sagst, das haben wir mitbekommen. Wir haben ja gesehen, die stehen um uns herum, die Palästinenser mit ihren Fahrzeugen. Und in großer Entfernung hat man Panzer und Jeeps und alles Mögliche. Das war die jordanische Armee, die eigentlich ja diesen Landeplatz schon gefunden hat, weil da stehen ja zwei Flieger. Und dann haben wir im Flugzeug herinnen erfahren, dass geheißen hat, eine gewaltsame Befreiung der Geisel wird den Tod der Geisel herrufen. Weißt, die Palästinenser haben sich gesagt, wenn der König Hussein die Geiseln befreien will, dann können wir alle sagen, das hat der König Hussein gemacht. Und nicht wir Palästinenser. Das haben wir dann erfahren. Und dann haben wir im Flugzeug erfahren, am Vormittag, eine weitere Maschine ist entführt, eine Boeing 747 von Panam, in Beirut gelandet, getankt. Und dort haben die Piloten, die Entführer, gesagt, wir können dort nicht landen in der Wüste, wir sind zu schwer. Jetzt ist die Maschine in Kairo gelandet, Passagiere heraus und unmittelbar danach in Kairo am Flughafen die Maschine gesprengt.
Das war die dritte Maschine dann,
Das war die dritte Maschine. Und auch in genau so dieser Zeit, wo die Penne-Maschine hat eine weitere Entführung gegeben, das war die El Al, israelische Maschine. Die ist, alle hätten das Ziel New York gehabt. Das weiß ich jetzt nicht genau, wo die gestartet ist. Auf jeden Fall
hat in Amsterdam, glaube ich.
Ja, dort haben sie es auch. Also die Maschine ist genauso entführt worden. Und die hat der Bild dort, und die Israelis haben Sky Marshall an Bord gehabt. Die haben das mitbekommen, da läuft irgendwas. Und haben den Entführer angeschossen.
Also was da passiert ist, dass der Pilot ist dann in Sturzflug gegangen. Die Entführer haben ihre Balance sozusagen verloren. Und dann haben diese Sky Marshals, das waren zwei Entführer, haben einen von denen dann erschossen. Und die zweite, Leila Khaled, dann sozusagen überwältigt und festgenommen. Das spielt dann später noch eine große Rolle. Leila Khaled war ja so in dieser palästinensischen Bewegung, auch so ein bisschen in der linken Bewegung in Europa, so eine Art Ikone. Ja, die gab es berühmte Fotos von ihr mit dem Palästinensertuch, eine Frau mit offenem Haar, mit Palästinensertuch. Das war damals für die linken Palästinenser so ein bisschen einer der Ikonen, auch um sich ein bisschen abzuheben von anderen palästinensischen Gruppen. So, wir haben auch Frauen unter unseren Kämpferinnen sozusagen damals. Ne? Und die ist damals eben in dem Flugzeug festgenommen worden. Die spielt später noch eine Rolle, weil sie natürlich dann freigepresst wurde. Durch weitere. Und aber haben Sie dann ich glaube, du hast mir auch mal erzählt, Sie haben dann die Flugzeuge mit Dynamit.
Die haben in der Nacht die Flugzeuge mit Dynamit beladen. Also fix fertig gemacht zum Sprengen. Das haben wir drinnen gewusst. Das heißt, wir haben in den Turbinen haben wir Kartons gesehen, die mit Dynamit. Und also die Flieger waren oder die Flugzeuge waren fertig zum Sprengen, so quasi damit der König Hussein nicht sagt, jetzt komme ich.
Wenn es eine Befreiungsaktion gibt, dann jagt sie das Ding in die Luft.
Wir sind sicher alle auf Dynamit gesessen. Und das war für mich letztendlich dann eine der größten Ängste, die ich ausgestanden habe. Wie wird das weitergehen? Wir sitzen auf Dynamit. Neben dem, dass die da herinnen auf und ab gegangen sind mit ihren Maschinenpistolen.
Was hast du eigentlich mit deiner Angst gemacht damals? Also wie geht man mit sowas um in so einem Moment?
Ich habe vom Naturell her ein positives Denken und habe immer, das wird schon gut gehen, das wird schon gut gehen. Das kann ja nicht sein, dass, Das war das. Wobei meine Gedanken waren bei den Eltern zu Hause, bei meiner Schwester in Amerika und sonst noch überall. Also was kann passieren? Das darf nicht passieren. So habe ich mich halt über die Zeit hinübergefrettet. Also so quasi,
ja. Aber du hast sicherlich über sozusagen Szenarien nachgedacht, wo es wirklich also auch ganz schief gehen könnte.
Klar, und also, wie wird es weitergehen? Wie lange kann das dauern und was tue ich da? Also quasi, und mir ist in dem Zusammenhang alles in den Kopf gekommen, wo man denkt, ja, da gibt es ein paar Pluspunkte, die man als Österreicher hat, so quasi. Die hat es da gegeben. Das ist einem alles eingefallen. Es fällt da selbst, durch den Zweiten Weltkrieg ein.
Du sagst dann, vielleicht nochmal, weil es am Anfang jetzt so ein bisschen kurz gekommen ist, also um es ein bisschen versuchen zu erklären, also ich habe ja schon gesagt, das war diese Volksfront zur Befreiung Palästinas. Es gab damals, 48 ist ja Israel gegründet worden, dann gab es den 67er Krieg, wo Israel eben Ost-Jerusalem und das Westjordanland und Gazastreifen besetzt hat. Und dann nach 67 haben sich die Palästinenser angefangen zu organisieren in der sogenannten damals eben PLO. Und da gab es eigentlich PLO, Yasser Arafat war sozusagen der Anführer der PLO. Und da gab es damals zwei Strömungen. Da gab es einmal die Fatah-Organisation, das war sozusagen die nationalistische Vereinigung, die wesentlich größere und dominantere Organisation in der PLO. Und dann gab es eben kleine linkere marxistische Strömungen. Und eine davon war eben die Volksfront zur Befreiung Palästinas und die sogenannte PFLP. Und diese Entführer gehörten eben dieser PFLP an. Angeführt war die PFLP damals von einem Mann namens George Habash, übrigens ein palästinensischer Christ. Er war Arzt, deswegen haben die Araber ihn auch Al-Hakim genannt. Also Al-Hakim heißt auf Arabisch der Arzt, aber auch der weise Mann. Mhm. Al-Habash stammt, wie viele, die in der PFLP damals waren, aus dieser Gruppe von 700.000 Palästinensern, die bei der Gründung Israels aus ihren Dörfern und aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Seine Habash-eigene Schwester ist damals umgekommen, als die Palästinenser vertrieben worden sind. Diese PFLP, ja, war eben nicht nationalistisch, sondern wirklich so marxistisch links ausgerichtet, hatte auch eben Frauen in ihren Reihen, das war damals ungewöhnlich, also das hatte die Fatah nicht damals. Also war so ein bisschen das Gegenprogramm zur konservativen nationalistischen Fatah. Und es war natürlich eine Zeit, also alle diese Gruppierungen, die waren ja neu damals unter den Palästinensern. Vorher waren es ja nur sozusagen die arabischen Staaten, die eine Rolle gespielt haben, wenn es um Israel und die Gründung von Israel. Jetzt gab es sozusagen eine palästinensische Organisation, die das eben selber in die Hand genommen haben. Und das war dann natürlich auch die Zeit des palästinensischen Aktivismus. Das heißt, jede dieser Organisationen wollte der palästinensischen Öffentlichkeit damals beweisen, dass sie diejenigen sind, die eben Taten, die zur Tat schreiten, die wollten also auch sozusagen die palästinensische öffentliche Meinung gewinnen. Und da gab es wirklich diese Konkurrenz zwischen der Fatah und den konservativen Nationalisten und diesen Linken. Und diese PFLP, die Linken, sozusagen die Wahl ihres Mittels damals war tatsächlich diese Flugzeugentführungen. Sie hatten die Idee, wir entführen Flugzeuge und schaffen damit international Aufmerksamkeit für das Schicksal der Palästinenser. War natürlich irgendwie so, für sie war das so, die Erfolgschance einer Flugzeugentführung war damals relativ groß. Es gab ja damals keinerlei Flughafen, keine Security-Checks und nix. Also war relativ groß und es auch die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das Ganze am Ende ohne Blutvergießen vonstatten geht. Also das war sozusagen ihre Wahl, der Kopf, der sozusagen diese Flugzeugentführungen damals organisiert hat, war auch PFLP, der war Wadi Haddad, ebenfalls übrigens ein orthodoxer palästinensischer Christ. Es ist interessant, dass in diesen linken palästinensischen Organisationen sehr, sehr viele Christen und auch sehr, sehr viele intellektuelle Ärzte, Ingenieure und so weiter tätig waren. Und das ist sozusagen der Hintergrund. Das war diese PFLP, die diese Entführung gemacht haben und damit ja in Konkurrenz zur Fatah damals eben Aufmerksamkeit wollte für die palästinensische Sache, aber vor allem auch den Palästinenser zeigen wollten, hier, wir sind hier, wir machen etwas sozusagen. Das war der Hintergrund. Wie ist es denn bei dir weitergegangen, Dant?
Das ist so, meine Gedanken waren, irgendwo, es wird gut gehen. Es wird gut gehen, bis das halt jetzt irgendwann einmal geheißen hat, nachdem die Maschine aus Bombay gekommen ist, indische Passagiere können aussteigen. Das war dann am zweiten Tag, am späten Abend, haben die indischen Passagiere aussteigen dürfen. Ja, die waren außerhalb vom Flugzeug, dann hat es geheißen, Frauen und Kinder können aussteigen. Und ja, das war eine keine kleine Anzahl. Ich vermute mal, dass das zwischen 40 und 50 Personen waren, die dann genauso über eine Leiter nach außen gegangen sind. Und bei mir persönlich hat sich dann etwas offen. Ich ergreife jetzt meine Chance. Ich probiere es. Ganz egal, was rauskommt. Ich probiere es und gehe nach vorn zu dem Anführer, der im Flugzeug sitzt und fange mit denen ein Gespräch an. Ich bin nach vorn gegangen. Die Berliner Frau mit Sohn war schon draußen. Er, der Amerikaner, ist noch da gewesen. Der klopft mir auf die Schultern und wünscht mir viel Glück. Und ich gehe nach vorne und fange mit deinem Gespräch an. Mit meinem Englisch. Das war gar nicht so einfach, bis dass er dann mit. Und da habe ich alles erklärt. Ich fliege das erste Mal nach Amerika. All diese Dinge. Wobei er den Reisepass ja schon gehabt hat. Er hat dann irgendwann begonnen, den Reisepass zu suchen. Vor allem in Namen, weil es heißt Austria mit Australien. Also das war alles nicht ganz so einfach. Und der hat es dann, ja, das stimmt, was wir beide da sprechen. Dann hat er mit anderen PFU-Leuten Kontakt genommen. Und irgendwann habe ich einen Wink bekommen, ich darf aussteigen. Jetzt steige ich aus als einer der ersten Männer, außer den Indern. Und die Frauen sind alle heraus am Flug gestanden, eingekreist von PLA-Leuten mit ihren Gewehren und so weiter. Und der Chef, der Anführer, ist nach Hause gekommen und hat sich da in die Mitte hineingestellt und hat dann 12 Personen aufgerufen. Das waren 9 Frauennamen, 2 Kindernamen und mein Namen. Und da ist ein kleiner Autobus da gestanden, und die Personen haben in den Bus steigen dürfen. So, die Frauen und Kinder waren drinnen, dann komme ich, so, ich darf, so quasi Anweisung, ich darf in den Bus gehen. Haben sie mich 3-mal vom Bus wieder herausgeholt. Die Palästinenser, die im Grunde nicht mitbekommen haben, wer ist der, warum darf der weg so ungefähr, haben mich 3-mal wieder rausgeholt. Das heißt, es hat immer wieder begonnen, mich mit dem Chef zu unterhalten und wer auch immer. Dann hat er, glaube ich, so fast eine kleine Versammlung gemacht, so quasi, weil er mich wettlässt. Dann sitzen wir in dem Autobus und dann hat sich der Autobus in Bewegung gesetzt und alle anderen Frauen und Kinder haben wieder ins Flugzeug zurück müssen. Und wer wir da in der Nacht mit dem Bus weggebracht worden sind, hat man momentan, also ich für mich habe nicht gewusst, sind wir jetzt die Privilegierten, die wir irgendwo hinkommen, oder bringen sie uns in ein eigenes Versteck, dann haben wir eben nur Reserve von Geiseln. Und ja, nach langer Fahrt hat es dann wieder mal beieinander gestanden, ein paar Auto kommen, ein paar labert. Ja, und irgendwann ist es immer heller geworden, jetzt sind wir nach Amman gekommen. Nach langer Fahrt, mitten in der Nacht nach Amman, vor das Intercontinental Hotel und dann haben sie uns aussteigen lassen und das war es dann für uns. Ohne Gepäck, ohne alles. Also Intercontinental, ich weiß noch genau, das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich bin einmal an die Bar gegangen und habe was getrunken. Ja, wir haben ja nichts gehabt im Flieger. Das heißt, es sind ja Stunden vergangen.
Und dann, aber du warst ja unter Hausarrest, du konntest dich aus diesem Hotel rausbewegen, ne?
Nein, wir sind dann, da sind wir unter Hausarrest. Also anfänglich war es noch nicht Hausarrest, aber ich bin ja dann mit einigen anderen vom Amman Intercontinental in das Amman Shepherd Hotel gebracht worden. Und dort waren wir so quasi fast unter Hausarrest. Man ist ja nicht einfach gesagt, jetzt geh ich nach draußen und geh ein bisschen spazieren, das war ja nicht die Möglichkeit. Dort waren wir dann in dem Hotel drinnen und die Hotels sind ja bewacht worden, in dem Fall von der regulären jordanischen Armee, also nicht von den Palästinensern. Und es ist zu dieser Zeit ja so gewesen, dass wahrscheinlich ja, Zimmer knapp gewesen sind, aber mir ist angeboten worden und der Berliner Frau. Wir beide haben dann ein Hotelzimmer bewohnt. Sie, mir, deren Sohn und ich. Wobei, Die Frau war sehr froh, dass sie einen männlichen Begleiter hat, aber ich war mindestens so froh, dass ich jemanden habe, der mir das alles übersetzt, was da gesprochen wird. Sie war sehr ehemalige Stewardess. Und das ist so gegangen, das ist, ja. Und dann habe ich dort in dem Armand Shepherd Hotel ja, wahrscheinlich einmal Stunden probiert, ein Telefonat durchzubringen. Da ist mir ein Telefonat gelungen.
Nach Hause?
Nach Hause. Da, also mit meiner Mutter hat man nicht reden können, die hat mehr Tränen in den Augen gehabt. Aber mein Vater habe ich gesagt, ich habe kein Gepäck und keinen Reisepass. Das war alles und ich bin in der Tür. Es hat sich dann Folgendes ergeben, dass Österreich dort einen Honorarkonsul hat. So, der ist ins Hotel gekommen und hätte mir angeboten, er bringt mich illegal in den Libanon, von dort muss ich den Flug nach Wien selber zahlen. Also das war für mich nicht annehmbar, weil ich werde nicht da in der Gegend irgendwo alleine mit irgendjemand illegal über den Libanon, das hätte ich schon geglaubt, da ohne Reisepass wäre ich kaum ein Flug dabei steigen können. Und dann hat sich die deutsche Botschaft um die Insassen im Hotel gekümmert und dann ist halt nach Hause gekommen ein Telegramm, deutsche Botschaft Amman oder wie auch immer, tratet Franz Zauner wohlbehalten in Amman Hotel. Das war, da ist meine Eltern sicher mal ein Schnarr vom Herzen gefallen. Das heißt, er ist in einem Hotel und unter Schutz von der regulären jordanischen Armee.
Aber dann ist natürlich was anderes passiert, nämlich dann hat eigentlich der Bürgerkrieg im Jordanien begonnen.
Das war dann am Mittwoch.
Das war der sogenannte Schwarze September, der damals begonnen hat. Also das waren dann wirklich Auseinandersetzungen zwischen der jordanischen Armee, also vor allem aus Beduinen gestanden ist, und den palästinensischen Einheiten. Die Palästinenser haben ja damals so ein bisschen in Jordanien, waren so ein bisschen wie der Staat im Staat. Und haben damals sozusagen, da gab es dann wirklich Auseinander, die Jordanier wollten diese Palästinenser loswerden und es gab dann einen richtigen Bürgerkrieg in Jordanien und ihr saß da auf einmal im Hotel mittendrin im Bürgerkrieg, ne? Oder
das,
wie war das?
Das war dann, also das heißt, dieser Bürgerkrieg hat am Mittwoch dann so begonnen, da waren wir mittendrin, da ist geschossen worden bis spät in die Nacht hinein, also man ist entweder im Keller gewesen oder in den Fluren mitten im Gebäude. Gibt es Einschusslöser in der Haustür und in der Fassade. Also dort war das, haben wir mitgekriegt. Also da ist jetzt ein Krieg ausgebrochen.
Also du bist praktisch heile aus dem Flugzeug rausgekommen und fandst dich auf einmal mitten in einem Bürgerkrieg wieder.
Dort waren wir schon aber ein sicherer im Hotel als wir im Flugzeug, weil man hat schon gewusst, wo man sich hinbewegt und was man tut und so weiter. Aber das, ja, bei diesem Bürgerkrieg hat es 10.000 Tote gegeben, bis das endlich, ich glaube, nach 3 Wochen der Bürgerkrieg erst zu Ende gegangen ist. Aber das war natürlich eine Situation. Und nachdem ich ja im Hotel ohne Reisegepäck war, eine ganze Woche dasselbe gewandt, jetzt hat mir der Sohn des Hoteleigentümers, Nader Schalhub, hat mir eine Hose und Hemden geliehen.
Der war Palästinenser, ne?
Der ist Palästinenser, ja. Also, und der ist 4 Jahre jünger wie ich. Mit denen habe ich mich dann eigentlich irgendwie da ein bisschen verstanden und der hat mir seine Kleidung geborgt. Bis das irgendwann aber der Koffer ganz zum Ende der Woche ist der Koffer zurückgekommen, weil der ist ausgelandet worden vor der Sprengung der Flieger.
Das muss man vielleicht nochmal jetzt, genau, da, lass es nochmal kurz, also du bist jetzt im Hotel weg von der ganzen Geschichte. Was ist denn am Flughafen selber weiter passiert sozusagen mit dem Rest der Passagiere, damals nicht rausgekommen?
In der Wüste draußen haben die Palästinenser jede Nacht zwischen 10 und 12 Männer abgeholt. Und haben sie in ihren Häusern oder in ihren Kellern, haben sie die versteckt als Geisel, als Pfandspass, das haben wir immer noch. Da hat aber kein Mensch gewusst, wo die sind. Und dann ist in der...
Muss man noch dazu sagen, es ist ja noch eine andere Maschine dann.
Ja, da ist dann noch eine dritte Maschine gekommen, eine BOC, eine britische. Und warum haben sie die britische Maschine auch noch entführt? Weil Leila Khaled in London inhaftiert ist.
Das war nochmal, um das zu rekurrieren, das war ja damals bei dem ersten Tag... ist ja diese El Al-Maschine, haben wir ja gesagt, mit dem Sturzflug und der die Sky Marshals und die eben diese Frau Leila Khaled überwältigt haben und die Palästinenser wollten die jetzt freipressen und brauchten britische Staatsbürger, weil die war in London.
Und britische Staatsbürger sind in den anderen beiden Maschinen in der TWA und der Swiss nicht gewesen. Jetzt haben sie eine britische Maschine geführt und haben sie auch in die Wüste gestellt.
Da standen dann drei Flugzeuge
auf dem... dort gewesen. Dort sind wahrscheinlich die Palästinenser mal vor einem großen Problem gestanden. Wie verköstige ich 400 Personen da draußen? Irgendwo mit Flüssigkeit oder mit Nahrung. Aber es sind, die Männer hat man weggebracht und dann.
Die Frauen waren ja alle schon vorher weg, ne?
Nein. Oder die Frauen sind nachher erst. Die Männer alle weg waren, haben sie die ganzen Frauen ins Hotel gebracht. Und so auf die Art, und die Frauen sind ins Hotel gekommen, jetzt in Intercontinental und in das Simon Shepherd Hotel, und die kommen an und sagen, wo sind die Männer? Nee, die sind nie angekommen. Zu dem Zeitpunkt hat man dann wirklich, habt ihr dann wirklich ein jedes Hotelbett gebraucht. Jetzt bin ich von dem Zimmer ausgezogen, wo ich mit der Berlinerin gewesen und habe auf einer Couch im Wohnzimmer des Hoteleigentümers gelaufen. Die letzten beiden Nächte, aber ja.
Also ihr habt sich gut verstanden.
Mit dem Sohn habe ich sehr gut verstanden. Da gibt es halt heute noch den Kontakt mit dem.
Also okay, dann du musst ja irgendwie das Gefühl haben, also ich wollte eigentlich in die USA fliegen. Das war der erste Flug meines Lebens. Das ist ja schon aufregend genug. Aber jetzt sitze ich wirklich im falschen Film. Also
es ist so. Also zu dem Zeitpunkt, wie das abgelaufen ist, dass die Frauen gekommen sind, dass ich mit dazu, das, da habe ich noch nicht gewusst, dass ich nach Amerika weiterfliege. Das war nicht so. Und ja, es ist immer wieder, wir werden ausgeflogen. Ja, und dann wieder zurück. Dann ist der Vizepräsident der DWA nach Amman gekommen. Ja, das ist hin und her. Und irgendwann hat es dann auf einmal geheißen, das war Mitternacht am Land, morgen um 12 Uhr, also morgen Vormittag wären wir ausgeflogen. In dem Fall nur Frauen, Kinder und ich. Die Männer waren nicht da. Und das hat dann tatsächlich so, das war dann tatsächlich so, dass man aus einem Mann weggebracht wurden von der regulären jordanischen Armee mit schwerer Bewachung, mit dem Bus zum Flughafen gebracht wurden und sind dort mit einem Flugzeug des Roten Kreuzes nach Nikosia ausgeflogen worden.
Nach Zypern.
Nach Zypern. Das war einmal der Abschluss in Jordanien für mich so quasi.
Damit war das für dich beendet, sozusagen, erst einmal
fast. Diese. Ja, es war grundsätzlich beendet, also nicht mehr in den Händen der Palästinenser und weder beim Krieg, da waren wir alle weg.
Wir haben ja vorhin vergessen, also die haben ja, diese drei Flugzeuge sind dann gelandet, da alle gestanden, das ist ja ganz wichtig. Und dann hat man also alle Passagiere weggebracht,
und dann haben sie
auch
dann
das Gepäck ausgeladen.
Und dann sind sie gesprengt worden.
Und dann sind die drei Maschinen sehr spektakulär damals, gleichzeitig damals auf diesem Flugfeld. Da stand ja dann auch schon die Weltpresse, die dort irgendwie war. Und da gibt es die berühmten Bilder, wie diese Flugzeuge da mitten in der Wüste in die Luft gejagt werden. Das war dann also so die Ende dieser Episode. Und für dich war es zu Ende, als du nach Zypern ausgeflogen worden bist?
Wie du sagst, das Gepäck ist ausgeladen, es ist auf einen riesen LKW geladen worden und von Intercontinental abgekippt worden. Dann hat man irgendwann einmal geschaut, wo ist der eigene Koffer? Der war halt mit Sand durchsetzt. Ich war dann.
Also eigentlich, dass sie überhaupt noch dran gedacht haben, das Gepäck noch vor euch auszuladen, ist ja eigentlich auch.
Ja. Es ist dann so gewesen, wir sind dann in Zypern um Mittag in Zypern gelandet und haben sie dort auch abends oder im Fernsehen selbst gesehen, wie wir den Flugzeug verlassen haben. Und in Zypern habe ich dann irgendwann einmal aufgeatmet. Hey, jetzt da in
Zypern. Hast du gemerkt, jetzt ist es wirklich vorbei?
Jetzt ist es vorbei. Und dann sind wir in ein Hotel untergebracht für eine Nacht. Und ich und eine Österreicherin, sprich die Christel Pelikan, eine Grazerin, die mit mir am Flieger war, die habe ich erst in Nikosia kennengelernt. Die habe ich vorher nicht gewusst, wer die ist, ob ist da jemand da. Und wir gehen beim Hotel vorbei, jetzt hängt da im ersten Stock, Balkon, die offen, ein Foto von Franz Jonas, vom Bundespräsident von Österreich. Ja, das gibt's ja nicht, was. Wieso hängt da ein Foto von Jonas? Jetzt war das der Sitz der österreichischen UNO-Kontingenz, damals in Zypern. Wenn wir dann nach oben gegangen und ich gehe dann in das Büro da rein und dann sagt einer zu mir, dann heißen Sie Franz Zauner, kommen aus Neuhofen an der Krems und wollen nach Amerika. Ja. Was gibt's denn das? Wieso weiß der meinen Namen so auf die Art? Und dann hat er mir die Salzburger Nachen in die Hand getaugt. Und dort bin ich erst munter geworden, dass dieses Erlebnis, das jetzt eine Woche aus ist, in Österreich in den Medien ist. Also so weit hat man da, wenn man da Geisel war, nicht gedacht. Und es war ein völliger
Geisel. Dass du Thema in Österreich, großes Thema in Österreich warst, da hast du nicht dran gedacht.
Das hat man mit Sicherheit nicht gedacht. Also quasi. Und ja, wir sind dann von den anderen Kontingenten sind wir dann kurzzeitig mal eingeladen worden. Und am darauffolgenden Tag ist eine Boeing 707 wieder gekommen von TWA, mit der dann nach Rom, eine Zwischenlandung in Rom. Und in Rom ist mir dann von einem, wer auch immer das war, war wahrscheinlich von der Fluggesellschaft, in Rom ein Zweitpass ausgehändigt worden, den mein Vater erwirkt hat, dass ich einen Zweitpass kriege.
Also die haben sich dann gefragt, was wollen Sie jetzt, Herr Zauner, wollen Sie zurück nach Wien oder wollen
genau
Sie
so war's.
Wollen
genau
Sie nach
so.
New York weiter? Oder?
Nein, mir ist dann ein Flug nach Wien angeboten worden. Es ist auch der ORF in Wien am Flughafen, also in Rom am Flughafen gewesen. Die haben dann ein Interview gemacht mit so quasi, Herr Zauner, gut, dass Sie jetzt da sind und so weiter und was werden Sie jetzt? Dort habe ich allerdings schon gewusst, ich fliege weiter. ja, Reisepass habe ich gehabt. Ich war dann der einzige Passagier, der nach New York angekommen ist, der einen Reisepass hat. Alle anderen, ich wäre genauso ohne Reisepass.
Also man muss vielleicht jetzt nochmal, um sozusagen nochmal ins größere Bild zu gehen, also diese ganze Geschichte, nachdem dann die Flugzeuge in die Luft gesprengt wurden, also mit 4 entführten Maschinen, ja, und dieser gescheiterten, gescheiterten Entführung, die ist dann zu Ende gewesen nach 3 Wochen am Ende, ne? Hat's gedauert,
ja, ja.
Für alle. Was die Palästinenser auch geschafft haben, sie haben diese Leila Khalid, die ja in Großbritannien in Haft war, nachdem sie da eben festgenommen wurde am Flugzeug, wieder freigepresst.
Die ist freigepresst. Ne,
die ist damals auch freigepresst worden.
Im Austausch mit den männlichen Passagieren, die sie noch gehabt haben. Das waren dann ungefähr, weiß ich nicht genau, 30 oder 20 männliche Passagiere haben die Palästinenser noch gehabt in den verschiedenen Häusern. Und die Leila Khaled, und das war dann der Tausch.
Das heißt, die letzte Entführerin, die noch dabei war und die in Haft war, haben sie auf die Art und Weise freigepresst. Ja. Wichtig, weil das dann später nochmal kommt, die Leila Khaled. Also du bist dann in die USA geflogen und dann später wieder zurück nach Wien, warst dann natürlich da irgendwie so eine Celebrity. Ich habe gesehen, dass du dann in den ZIP-Nachrichten warst und in allen möglichen Zeitungen und deine Geschichte damals erzählt hast.
Ja, selbst in Amerika war es ja, das heißt, ich bin eine Nacht in New York geblieben, nächsten Tag die erste Maschine bestiegen, San Francisco. Jetzt war ich der Erste aus der Wüste, der in Kalifornien ankam, also in San Francisco. Jetzt waren die Medien dort, da haben wir jetzt einen, der kommt aus der Wüste vor Jordanien. Also ich habe einige amerikanische Zeitungen im Titelblatt, wo das drauf ist, aber...
Also hast du da in deinem nicht so guten Englisch damals dann irgendwelche Interviews gegeben? Oder?
Nein, das war schon ein bisschen anders. Das heißt, meine Schwester war dort auf einer Farm.
Ah.
Und die Frau des Farmers oder die Farmerfrau, die ist aus dem ehemaligen Jugoslawien und ist in Oberösterreich 2 oder 3 Jahre aufgewachsen. Die hat ein bisschen Deutsch gesprochen und meine Schwester hat dann in der Zwischenzeit auch ihr Englisch. Das hat sich dann so ergeben, dass man sich da durchkämpft
hat. Übersetzt. Also... Und dann bist du später wieder nach Wien, aber was jetzt, finde ich jetzt wirklich einige interessante Geschichten. Also wie du das irgendwie verarbeitet hast dann am Ende. Ja? Also es gibt ja, würde ich sicherlich sagen, Leute, die sagen, das war für mich so eine traumatische Erfahrung. Das möchte ich in die hintersten Schubladen meines Kopfes schieben und da möchte ich eigentlich in meinem ganzen Leben nichts mehr zu tun haben. Andere, die vielleicht irgendwie dann auch von sowas total traumatisiert waren. Bei dir hat das einen ganz anderen Effekt gehabt, ne?
Also bei mir hat diese Entführung nach Jordanien, also jenes bewirkt, dass ich auf einmal Interesse gehabt habe, was ist da unten los? Warum ist das so, Israel, Palästina, all diese Dinge? Jetzt habe ich da zum Bücherlesen angefangen und all diese Dinge. Und habe mich da eigentlich ein bisschen in die Materie hineingelesen.
Du wolltest aber wissen, wer waren die Entführer? Warum haben die mich entführt?
Warum ist das jetzt alles so gewesen? Das heißt, das ist ja dann besetzt gewesen. Wobei ich jetzt eines vergessen habe, ich war 1971, genau am 6. September, ein Jahr nach der Entführung, für 14 Tage in Israel.
Die haben dich eingeladen, ne?
Da hat es einen Herrn Walter Perl gegeben. Von dem war schon ein Brief bei uns zu Hause. Da war ich noch in Amerika und ich lese das dann. Und er sagt, also, er möge mich persönlich kennenlernen. Und das war mitunter dem, wie interessiert das was? was da ist. Also jetzt bin ich für 14 Tage allein nach Israel geflogen, habe mich mit den Herren unterhalten. Und der hat allerdings am Anfang, also das war für mich nicht ganz so einfach, der hat in einem seiner Briefe geschrieben, aufgrund der Flugzeugabführung, und jetzt weißt du erst, mit welchen Unmenschen wir hier es zu tun haben. Der sagt zu den Palästinenser, Anführungszeichen, das sind die Unmenschen, obwohl die Israelis Westjordanland besetzt haben.
Also das war für dich in deinem Kopf schon irgendwie so, du warst jetzt nicht irgendwie, das hat für dich nicht den Effekt gehabt, dass du gedacht hast, diese Palästinenser, sondern du warst eher interessiert, warum die das machen. Ne?
Ja, das war, ich meine, ich habe mich im Hotel mit dem Hotelsohn ja sehr gut unterhalten, auch über solche Dinge ganz, soweit es mir möglich war.
Damals schon, als du im Hausarrest warst.
Und jetzt natürlich, das bin ich da 14 Tage in Israel und habe natürlich alles mir besichtigt. Also die heiligen Städten und Yad Vashem, also Gedächtnisstätte des Dritten Reiches. Und dann hat es von dem Herrn ein Cousin gegeben, das war der Chef der landwirtschaftlichen Versuchsstationen im Westjordanland. Also ich war im 71er im tiefsten Westjordanland, was ich mir da anschauen habe können. Und ja, und dieser Kontakt hat sich dann lange fortgesetzt, dass ich halt mit den Herrn auch Kontakt gehabt habe. Das, ja. Und das Thema hat mich immer mehr zu interessieren begonnen. Es hat irgendwann einmal den damaligen, glaube ich, Nahost-Experte oder ORF, Hans Benedikt gegeben. Der hat da einen Vortrag gehalten. Bin ich natürlich als Zuhörer dorthin, habe mir das angehört und habe nachher mit ihm einen langen Abend verbracht, aufgrund dessen, was ich erlebt habe und wer ist. Und hat er mir, ich habe ihm ein Buch abgekauft und das Buch hat er signiert und da hat er einen geschrieben, einmal eine Geisel, immer eine Geisel. Am Anfang habe ich das ja nicht verstanden, was damit gemeint ist, immer eine Geisel, nur heute weiß ich es.
Das hat dich nie losgelassen in deinem Leben.
Genau so ist es. Und ich hab mich dann wiederholt mit Leuten unterhalten, so wie sie alle heißen, die dann aus den Experten gewesen sind, die heute halt irgendwo die Möglichkeit gehabt haben.
Aber nochmal, also du hast dich also wirklich mit diesem palästinensischen Hotelbesitzer ja irgendwie wirklich angefreundet, ja. Und ihr habt euch dann, glaube ich, wie heißt er nochmal, wie war sein Name?
Nader Shalhoub.
Genau. Und ihr habt euch immer wieder getroffen, ne? Ihr seid bis heute in Kontakt miteinander, ne?
Ja. Es ist ja, man, das hat ja die technische Fortschritt gebracht. Dann gibt es auf einmal Handys, dann gibt es WhatsApp, dann gibt es E-Mails. Also das Briefe schreiben, das wäre nicht meine Sache gewesen. Aber so hat man sich dann, und ich war genau 20 Jahre nach der Entführung, 1970, 1990, war ich mit einer Reisegruppe in Amman.
Wie war das für dich, da nochmal sozusagen ans Ort des Geschehens zurückzukommen?
Das hört man immer öfter. Also selbst Leute, die irgendwo in Kriegsgefangenschaft gewesen sind, die sind auch irgendwann wieder mal dorthin gefahren. Ich weiß zumindest das von meinem Vater, der in Russland in Kriegsgefangenschaft, also quasi ist auch irgendwann wieder mal dorthin gefahren. Nur ich habe mich vorbereitet und nachdem man in Amman entweder Arabisch oder Englisch, mit Deutsch kommst du nicht weiter, jetzt habe ich die amerikanischen Zeitungen alle mitgehabt. Wo im Titelblatt ich beschrieben bin, was mir passiert. Jetzt habe ich mich mit einem Taxi in das Amman Shepherd Hotel fahren lassen, weil die Gruppe hat ganz woanders gewohnt. Geh da hin, Rezeption, ja, ich glaube, ich brauche ein Zimmer, sage ich, nein, ich möchte mit dem Mr. Nader Shalhoub. Die ruft nach, gibt mir das Telefon und ich rede mit ihm, sage ich, ich war damals Gast und wenn er Zeit hat, werde ich mich gerne mit ihm unterhalten. Er kommt in 15 Minuten. Jetzt ist er gekommen mit einem hohen Militär, er und noch irgendeiner. Und ich habe den Beweis erbracht mit der amerikanischen Zeitung, wer ich bin und dass ich das bin. Jetzt hat sich dort ein ganz, ganz tolles Gespräch, also mein Englisch hat sich in der Zwischenzeit ja doch etwas gebessert, so quasi mit denen ein Gespräch. Und dann habe ich den Nader Shalhoub, den Hotelbesitzer, gefragt, ich möchte in die Wüste, wo die Flieger gestanden sind. Sagt er, morgen, zum Mittag, holt er mich ab mit einem Jeep. Jetzt sind wir die 80 Kilometer von Amman Richtung Nordosten gefahren und sind in die Senke reingefahren, wo die Flieger gestanden sind. Also dort war meine Emotion, da hat er, schreibe in den Wüstenboden, Jordan 1990. Und sind wir zurückgefahren.
Das war für dich ein sehr emotionaler Moment.
Das war, nein, man muss nachdenken, da bin ich in einem Flieger gesessen, der mit dem noch mitgeladen war. Kein Mensch, noch was. ja, zurückgefahren und dann sagt er zu mir, was er macht und das wird um die und die Uhrzeit wieder in sein Hotel sein. Jetzt ist da tatsächlich der hohe Militär und wer auch immer, sind wir dann an dem Abend auch zusammengesessen, sehr, sehr lange. Und dort hat sich diese anfängliche Bekanntschaft ist ein bisschen so in die Richtung entwickelt, dass wir heute noch Kontakt haben.
Du hast ja auch dann noch andere Leute später getroffen, die eben auch in der Maschine saßen. Also eine davon ist eine amerikanische Historikerin gewesen. Ja. Die war damals, glaube ich, 12 Jahre alt, als sie da im Flugzeug. Ich habe mir gerade vor ein paar Tagen ihren Podcast angehört, wo sie das auch alles nochmal erzählt hat. Martha Holtz hieß die, ne? Die war damals 12 Jahre. Die hast du dann, die hat mit dir Kontakt aufgenommen, ne?
Ja. Also nachdem den Kontakt mit dem Hotelier gibt, schreibt mir der Hotelier ein WhatsApp. Franz, es hat sich bei mir eine Amerikanerin gemeldet, die saß im selben Flugzeug wie du. Darf ich der deine E-Mail-Adresse senden? Antwort, ja. Jetzt kriege ich von dieser Frau DIN A4-Seite, wer sie ist. Das hat sie mir dann geschrieben und dass sie 12-jähriges Mädchen war und dass sie vorhat, nach Amman zu fliegen.
Das heißt, mit ihrer 13-jährigen Schwester.
Ja, alleinreisende, ohne Eltern. Und dass sie nach Amman fliegt und zum Endrecherchen für ein Buch, das sie schreiben will. Ich schreibe zurück, ich habe meine Erinnerungen auch in ein Buch niedergeschrieben und so weiter. Und ja, dann hat sie mir gesucht, ich möge das Buch nach Amerika schicken. Das habe ich dann gemacht. Und dann ist bei mir die Überlegung gekommen, was mache ich? Ich will die Frau schon kennenlernen. Es geht aber nur in Amman und nicht in Wien, weil das hätte ich ja gesagt, fliege über Wien, dann komme ich am Flughafen. Und dann. Wir haben uns dann in Amman getroffen. Zuerst im Amman, also im Intercontinental, dann sind wir in das Amman Shepherd Hotel und dann hat uns 8 Tage der Hoteleigentümer chauffiert und hofiert und so weiter. Und wir haben eigentlich über alles gesprochen.
Was ja interessant, weil sie war ja damals, sie hat es aus der Perspektive eines 12-jährigen Mädchens gesehen. Du warst ja schon älter, du warst damals, glaube ich, 26. Ja, also du konntest wahrscheinlich viele Dinge einordnen, die sie damals als 12-jähriges Mädchen nicht einordnen konnte. Ja, ne?
Genau, so war. Ich habe der Frau sagen müssen, da war das Dynamit und all diese Dinge. Da sagte ich, ob ich das gesehen habe. Ja, meine 12-jähriges Mädchen kann ja mit sowas nicht recht viel anfangen. Die haben eher nur. Aber ich hab der Frau sehr, sehr viele Dinge erzählen können, wie es ich empfunden habe als junger Erwachsener, sagen wir es einmal so. Weil alle die älteren Erwachsenen haben wir zu der Zeit nicht mehr gelebt, weil das ist, ich meine, das war 2019, wie das gewesen ist, wie ich mich mit der Frau unten getroffen habe. Wir haben aber nicht nur, dass wir über die Entführung der Flieger von damals gesprochen haben, über die Ist-Situation. Also die Ist-Situation, wie geht es den Palästinensern und warum all diese Dinge, da habe ich nicht immer die Meinung
von ihr gehabt. Also muss man sagen, Martha Holtz ist Jüdin.
Ist Jüdin, ja.
Und
ja,
ich weiß nicht, ist ja auch israelische Staatsbürgerin, ich weiß gar nicht. Aber ja, aber also sozusagen, die hat natürlich auch einen Zugang zu dieser ganzen östlichen Geschichte gehabt.
Ist ganz klar, die hat einen Zugang, weil die ist, und die hat auch noch Kontakt mit ihresgleichen, die ebenfalls im Flugzeug gesessen sind.
Die hat, ich habe das gehört in dem Podcast, die hat ganz viele sozusagen rausgefunden, wo die leben und wohnen und hat Kontakt mit denen aufgenommen. Ja. Gab noch einen zweiten, der dann im Flugzeug saß, David Raab hieß der, der war damals 17 Jahre alt, der hat dann auch ein Buch geschrieben über
Terror in Black September.
Ja, genau. Wie hieß es nochmal?
Terror
in Black September, genau. Und da kommst du auch vor in dem Buch, ne?
Ja. Das hat sich folgendermaßen ergeben, dass nachdem wir wieder beide zurück waren, die Martha Holtz in den USA und ich zu Hause, kriege ich von ihr wieder ein E-Mail, ob ich den Bericht des Piloten kenne. Den Bericht des Piloten, der unsere Maschine geflogen hat. Und sage ich, nein. Sie schickt mir den. Das waren, glaube ich, 10 oder 15 DIN A4-Seiten, hochtechnisches Englisch. Also, aber ich habe das geschafft, dass ich das meiste dann. Jetzt kommt da was vor, denke ich mir, okay, das gibst du ins Internet ein. Das war ein Name, gibst du ins Internet ein. Auf einmal lese ich da Terror im Black September. Der Titel eines Buches. Ja. Und am Bildschirm waren in den ersten 20 Seiten, kann man lesen. Wenn es dich interessiert, kaufst das. Wenn nicht, machst du zu und der Fall ist alle. Jetzt steht auf der 15. Seite mein Name. So ein Absatz. Lesen wir das, übersetzen das. Steht da Folgendes. Nach der Landung in der jordanischen Wüste sowieso und so weiter. Und dann heißt es auf einmal, Ein Herr mittleren Alters ging dann im Flugzeug von hinten nach vorn und stieg zur Verwunderung der Piloten aus und feierte mit den Palästinensern. Also muss man mal nachdenken, ich gehe noch vor, steige aus und feiere mit den Palästinensern. Ein gewisser Herr Franz Zauner, der nachweislich in Frankfurt das Flugzeug bestieg und mit österreichischem Reisepass reiste, hat, also nachweislich das Flugzeug bestieg, in Österreich Reisepass reiste, wurde nirgends registriert, wo er das Flugzeug verlassen hat. Es wird wahrscheinlich nie herauskommen, ob er nicht Teil der Gruppe war.
Also sie haben gedacht, er hat gesagt, sozusagen hat dich indirekt sozusagen dir vorgeworfen, du seist Teil der Entführer gewesen. Ne?
Der war der Meinung, ich bin Teil der Entführer. Okay, da holt man mal tief Luft über den Gedanken, was der gehabt hat. Aber gut, es hat sich da dann weiterentwickelt, das Ganze. Man ist nicht einmal nachdenken müssen, dass ich da, weiß nicht, Anwälte beschäftigt, was der mit mir. So, jetzt hat er aber dann wieder von der Martha Hotz E-Mail bekommen, ob sie mir den Link schicken soll. David Raab veranstaltet am 6. September 2020, also genau 50 Jahre nach der Entführung, eine Zoom-Konferenz, eine Videokonferenz. Die schickt mir den Link. Selbstverständlich brauche ich den. So, und dann hat es diese Videokonferenz oder Zoom-Konferenz gegeben mit 32 Personen, von 30 Amerikaner, Engländer und ich. Und dort war eben dieser David Raab, mit dem ich ja dann visuell und auch im Gespräch Kontakt hatte. Und der Herr hat sich zwar nicht entschuldigt, er hat dann gesagt, das war zu einem Zeitpunkt, wie er sein Buch geschrieben hat, sein Wissensstand. Ich habe ihm mitteilen müssen, dass ich nicht mit den Palästinensern gefeiert habe. Ich habe mit denen nichts zu tun gehabt. Das habe ich mir dann gesagt bei dieser Konferenz. Ja,
das war natürlich suspekt, dass du sozusagen als einziger, die Inder und du da irgendwie als einziger aus dem Flugzeug erstmal rauskamen, männliche.
Das mag schon sein, dass der, was ist da, warum?
Und das, du hast wahrscheinlich einen Österreicher-Bonus gehabt oder irgendwas.
Ja, du sagst das.
Ich weiß nicht, das war, glaube ich, noch vor Zeiten, dass Kreisky dann irgendwie Arafat natürlich getroffen hat und so, aber vielleicht gab es da schon Kontakte damals.
Wobei ich zu diesem Zeitpunkt, wie ich da unten in der Wüste gesessen bin und so weiter, schon den Kontakt Kreisky mit Palästinensern, zumindest Äußerungen von Kreisky, der gesagt hat, naja, so kann es ja auch nicht sein, was da passiert. So.
Dass das eine Rolle gespielt hat.
Er hat die Probleme der Palästinenser verstanden. Und das habe ich schon im Hinterkopf ein bisschen gehabt, dass da ein bisschen
drüber. Der Kreisky war ja Außenminister seit 66 damals, ja, ne? Ja. Kreisky, bevor er Bundeskanzler wurde. Bevor dann eben das berühmte Treffen 1979 gab mit Arafat und Kreisky natürlich. Da gibt es ja dann noch eine andere, wirklich, glaube ich, die interessanteste aller Begegnungen, die du dann hinterher hattest. Du hast ja wirklich nichts ausgelassen. Du hast dann tatsächlich die Leila Khaled getroffen. Also es war die damalige Entführerin der El Al-Maschine, die damals überwältigt wurde und dann mit Hilfe der männlichen Geiseln freigepresst wurde. Und die schon damals eine Ikone war, weil sie schon 1969 eine Maschine entführt hatte. Also es war die erste weibliche Flugzeugentführerin überhaupt weltweit. Da gibt es eben, wie gesagt, dieses berühmte Foto mit ihr und dem Palästinensertuch. Und sie war irgendwie auch eine gewisse Schönheit mit der Kalaschnikow in der Hand. Und die hast du dann tatsächlich auch getroffen. Ne? Wie ist das vonstatten gegangen?
Ja, das war einen Samstag, der 16. April 2016. Lese ich in der Früh im Internet, Leila Khaled ist in Wien. Was gibt's denn so? Die ist in Wien, da hat's. Habe aber da im Internet gefunden, da gibt es eine Telefonnummer dabei, eine Handynummer, dort habe ich dann angerufen. Bin da auf die Mailbox gekommen lange und dann habe ich draufgesprochen, wer ich bin, dass ich da einmal Passagier eines von Palästinensern, einem vierten Flugzeug ist, war und besteht die Möglichkeit, sich mit Frau Khaled kurz zu unterhalten. Das war meine Frage oder mein Beitrag da auf der Mailbox. Nach Stunden kriege ich einen Anruf, sie haben angerufen, habe ich dann das wieder gesagt und so weiter. Dann hat es geheißen, die Frau Khaled ist in Wien eingeladen vom Arabischen Kulturzentrum und sie hält um 18 Uhr in Wien im Hotel Marriott einen Vortrag. Wenn ich mit ihr sprechen will, muss ich vorher im Marriott sein. Was habe ich gemacht? Da haben wir gewandköchelt, Auto nach Linz und mit Zug nach Wien, das Hotel Marriott. War sehr zeitgerecht dort. Und es war im ersten Stock und dann geht eine breite Stiege nach oben. Und da geht die Frau Kalett nach oben, links und rechts, männliche Begleiter, wer auch immer die waren. Und die Frau sieht mich und ich sehe sie. Und wir sind so zusammengegangen, direkt.
Wir sind aufeinander zugegangen.
Direkt aufeinander zugegangen. Ich habe dort mit Sicherheit einen Pulsschlag gehabt oder einen Blutdruck. Die steht mir gegenüber. Wir haben sich begrüßt und dann ein bisschen mit Smalltalk begonnen. Ich bin jetzt 200 Kilometer dahergefahren, um mit ihr mich kurz zu unterhalten. Und ich war Passagier der TWE. Sagt die Frau drauf, die habe ja nicht ich entführt. Sag ich, weiß, ich habe mir die LAL entführt, habe ich gesagt. Sag ich, war erste Klasse Passagier. Haben Sie den Entführer gesehen? Sag ich, ja, 2 Meter vis-à-vis von mir. Nur ein Wiedererkennen, das ist ja traurig. Und dann habe ich das Gespräch begonnen. So, und dann sagt sie, Frau Kalett, was haben die Flugzeugentführungen dem palästinensischen Volke gebracht? Das war meine Frage an Sie. Die hat mir dann genauso erklärt, wie wir gesagt haben, ja, die Weltöffentlichkeit aufmerksam zu machen, dass es ja so nicht geht, kein Mensch hilft uns, wörtliches, von ihr kein Mensch hilft uns und ihnen wurde der Traum weggenommen, weil es keinen eigenen Staat Palästina gibt. Das heißt, also 1948 ist der Staat Israel gegründet worden und das kann man sogar auf der UNO in New York nachlesen, 48 und das Staat Palästina. Ich habe die Frage genauso ein zweites Mal gestellt, damit ich mir sicher bin, dass ich verstanden habe, Ihre Antwort, aber das war wieder dasselbe. Und nach meiner Frage habe ich mit ihr dann noch einiges weitergesprochen. Wir waren eingekreist von Palästinenser, die hat in Wien im Hotel Marriott da nachher ihre Ansprache zuhören. Die hat mich alle fotografiert und für und zurück. Und ich habe dann zu einem Herrn gesagt, ob er mir nicht so ein Foto schicken kann. Aber das vielleicht nur so lieber, hat er gesagt, ob ich die kein iPhone habe. Ich war so weg.
War das für dich eine befriedigende Antwort oder hast du dir was anderes erwartet?
Nein, ich habe mir mit Sicherheit nichts anderes erwartet. Das war für mich so, ja, es ist ja im Grunde so, wie sie mir die Antwort gegeben hat. Und die Weltöffentlichkeit, was anderes hätten sie ja nicht erreichen können. Was wollen sie mit einem Flugzeugentführer erreichen, außer dass die Welt weiß, da ist was nicht, ja, was vielleicht nicht ganz so laufen sollte, wie es so, ja, so ist, wie es ist.
Also es ist ja eigentlich spannend, du bist eigentlich sehr milde mit deinen Entführern sozusagen. Ich meine, manche, ich weiß von dieser Martha Holtz, diese amerikanische Historikerin, die hat auch damals in diesem Podcast diskutiert, ob das jetzt irgendwie sowas wie ein Stockholm-Syndrom ist, sozusagen, dass die Entführten sich irgendwie Sympathien haben mit den Entführern. Aber sie hat auch eigentlich auch gesagt, dass es eher sozusagen Neugierde und Interesse war, was sie angeleitet hat, auch was sie dazu gebracht hat, eben auch ihre eigene historische Forschung dazu machen. Die wollte das einfach wissen, ne?
Naja, dass die Frau Holtz, also die Martha Holtz, etwas strenger denkt über die Situation, das ist ja verständlich als ich. Ich persönlich bin also persönlich nie zu Schaden gekommen, außer dass das Erlebnis bei mir nach wie vor da ist. Das ist also das gibt es immer wieder, bei jedem Gespräch kommt irgendwann einmal das raus und es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht daran denke. Wenn wir beide jetzt nicht über mein Erlebnis reden, und ich sehe am Flieger am Hänge, denke ich dran. Macht's Klick und ich denke dran auf die Entführung. Das ist so eingeprägt bei mir, aber man darf das nicht alles negativ sehen. Das heißt, meine Weltoffenheit und das hat sich alles aufgrund dieses Ergebnisses ergeben.
Du hast dich eigentlich wirklich mit dieser ganzen Palästinenserfrage wirklich dann erst richtig auseinandergesetzt irgendwie. Ja,
ich bin ja immer wieder, hat es immer wieder Kontakte gegeben mit den Medien. Ich war, weiß nicht, einmal beim ORF in Wien, ich war bei Servus TV. Ich bin immer wieder kontaktiert worden, Herr Zander, wie geht's Ihnen, was da passiert ist. Also selbst wie das 2014 mit dem Malaysia Air war, kontaktiert man den Herrn Zander, weil der ist einmal in einem Flieger gesessen, der entführt wurde. Man weiß ja heute noch nicht, was mit der Malaysia Air passiert ist.
Du bist der Spezialist in Österreich für alles, was mit Flugzeugen passiert, sozusagen.
Naja, 2001, 9-11, holt man mich nach Wien am Königlberg zum Live-Interview, Herr Zander. Das ist gestern passiert.
Aber sag einmal, Wie ist es jetzt danach gewesen, wenn du in ein Flugzeug steigst? Du bist ja weiter munter durch die Gegend gereist. Wie ist das?
Naja, da bin ich genauso gefragt worden, von dem Fall bei einem Interview bei Servus TV, sagt Herr Zahner, ich weiß, Sie fliegen ja wieder. Da habe ich eine Antwort gegeben, ja, ich nehme es an, dass es nicht ein zweites Mal passiert. Mein Problem ist jenes, wenn ich in einem Flieger bin oder sitze und es läuft wer drin. Also das heißt, dass da irgendwer von hinten nach vorne läuft, ganz egal wer, da hebt es mir und ich muss schauen, was ist. Das ist das, was nach wie vor noch gibt.
Das heißt, wenn jemand auf die Toilette geht, dann wirst du nervös. Oder?
Ja, man, ich habe natürlich auch die Liebe, also nette Sachen gehabt. Ich war einmal in Peking, bin ich heimgereist mit der Auer und hab den Piloten ganz kurz einmal den Piloten da, weil die Tür offen war, damals war er noch nicht zugesperrt, habe ich ihm das erzählt, dass mir das passiert ist. Herr Zauner, komm uns einer. Bin eine halbe Stunde bei den Piloten gesessen. Hab denen die Geschichte erzählt. Das sind Dinge, die, gut, das Geschichte ist zufällig passiert.
Das ist eigentlich ein schöner Rang, jetzt weißt du, sagen, sowas kann dir nur einmal passieren, du wirst nie zweimal entführt, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber wenn, vielleicht um jetzt langsam zum Schluss zu kommen, wenn jetzt, das ist ja relativ lang her, also 1970, das heißt, jüngere Generationen kann sich an die ganze Geschichte gar nicht erinnern und für dich war das ja so eine, es ist ja auch bis heute so eine präsente Geschichte. Wie ist das, wenn, ich meine, wie gesagt, andere Leute wissen das alles gar nicht mehr. Du bist aber auch mal in eine Schule gegangen, ne, und hast die Geschichte erzählt. Wie war das?
Ich habe ein Buch geschrieben, Flug ins Ungewisse. Der Titel ist ausverkauft, gibt's nicht. Und ein Enkelsohn von mir geht in Linz in die Schule und der Enkel hat das Buch gelesen und hat es an seiner Geschichtslehrerin gezeigt. Und sagt dann die Lehrerin zu ihm, Kann dein Opa uns die Geschichte erzählen da in der Schule? Ja, bin ich gefragt, habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich dort in der Schule, in der Geschichte und politischen Bildung, in dem Gegenrechtsstand, habe ich dann dort mein Erlebnis erzählt. In der Zwischenzeit habe ich eine PowerPoint-Präsentation, die habe ich halt dort vorgeführt. Und nachdem die Stunde vorbei war, bin ich halt von den Schülern noch gefragt worden, inklusive auch von den Lehrkräften gefragt worden, wo ich die meiste Angst gehabt habe. Das war nicht, wie der mit der Pistole vor mir gestanden ist. Da hat man noch nicht gedacht an Angst. Der steht da und du schlägst ihn an. Da schaust du in den Lauf einer Pistole. Angst ist bei mir gekommen. Also unmittelbar dann war, jetzt können wir nicht mehr abstürzen. Aber nachher, die Stunden sind ja nicht vergangen. Du sitzt im Flieger, weißt nicht, wie es weitergeht. Du siehst das Dynamit im Flieger. Du hast keine Ahnung, wie es weitergeht. Und eingekreist von den Palästinensern, all diese Dinge. Und eins ist er recht lieb gewesen, da gibt's dann, haben sie mich gefragt, Foto und Social Media, das haben sie dann gemacht und dann schreibt, keine Ahnung, ob das ein Schüler war oder ein Elternteil. Sehr, sehr spannend. Und also, was uns der Herr Zauner erzählt hat, das müsste er eigentlich in mehreren Schulen machen, weil von Nahen Osten lernen wir ja sowieso nichts. Das war dann für mich so. So positiv für mich.
Aber du hast erzählt, dass also der Pausengong hat dann geklingelt und die Schüler wollten mit dir weiter diskutieren. Ne?
Die Schule, also der Unterrichtsgegenstand war vorbei, das war ein Freitagnachmittag, die sind dann nur eine Stunde bei mir sitzen geblieben. Da hat es Diskussion gegeben, auch die Lehrerschaft. Hat so gesagt, Herr Zahner, so wie Sie das Ganze erzählt haben, hat gesagt, naja, das klingt mir zwar plausibel. Und in meinem Buch habe ich hinten einen Absatz, den habe ich dann dort vorgelesen. Es gibt zwei Sichtweisen auf diese Dinge. Die eine Sichtweise ist jener und die andere ist jener. Es geht um dasselbe Problem, aber zwei Sichtweisen. So, das habe ich dort erzählt und die Leute haben das verstanden. Und so auf die Art. Und ja. Es sind viele Dinge, die ich heute noch genauso erzählen würde, als wie ich es halt vor 30 Jahren erzählt habe, in diesem Zusammenhang. Es ist ja nicht so, dass ich das alles vergesse. Ich vergiss von diesem Erlebnis 0, Josef.
Das ist wie wenn es gestern gewesen wäre.
Kann das erzählen, als wie wenn es gestern oder vorgestern gewesen wäre.
Also, ich muss schon mal sagen, du bist schon ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler. Also ich könnte jetzt noch mal eine Stunde zuhören. Das war wirklich, also du hast es eigentlich sehr bildlich und alles. Ich glaube, das kann man sich ganz gut jetzt vorstellen, wie das damals war. Ich bin wirklich froh, dass ich dich hier als Gast eingeladen habe. Ich glaube, ich hoffe, dass das für die Zuhörer genauso spannend und interessant war, wie das für mich war. Das war eine weitere Folge meines Podcastes Nahost, nah dran. Ich hoffe, ihr wart genauso interessiert wie ich. Und wenn ihr irgendwelches Feedback habt, irgendwelche Reaktionen, dann gerne über meine sozialen Media-Kanäle, über Instagram, Facebook, Blue Sky oder eben auch X. Das war's diesmal für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Karim.
Missing Link.